Assicurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen beim Assicurata Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assicurata, und in unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Rating. Zu diesem Thema hatten wir bereits einen Podcast, in dem wir ganz allgemein über Ratings und deren Bedeutung gesprochen haben. Heute wollen wir es etwas spezifischer auf das Thema Ratings von Lebensversicherern münzen. Mein heutiger Gast für dieses Thema ist David Düschelmann, Analyst in der Ratingagentur und Lebensversicherungsexperte. Hallo, Herr Düschelmann.
Hallo und danke für die Einladung.
Bevor wir ins Thema direkt einsteigen, vielleicht auch insbesondere für diejenigen, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, könnten wir vielleicht zunächst nochmal klären, was ist eigentlich genau ein Rating, bevor wir uns spezifisch mit der Lebensversicherungsbranche beschäftigen.
Mit einem Rating treffen wir grundsätzlich eine Aussage über die Qualität eines Untersuchungsobjektes. In unserem konkreten Fall wäre das die Bewertung von Versicherungsunternehmen. Und die Zielgruppe einer solchen Bewertung ist eigentlich vielfach zu sehen. Also die Bewertung kann gerichtet sein an Endkunden, an Vertriebspartner, aber auch an Investoren. Beispielsweise im Falle von Aktiengesellschaften könnten Investoren daran interessiert sein, wie die Finanzstärke des Unternehmens ausfällt.
Das heißt, Ratings ist mal prinzipiell ein ganz allgemeiner Oberbegriff. Wir unterhalten uns heute über die Lebensversicherungsbranche. Es ist aber im Prinzip auch als Methodik und Modelle übertragbar auf viele andere Unternehmen, die man bewerten kann. Können wir vielleicht auch nochmal das Thema Rating zu Ranking ein Stück weit differenzieren, weil das kenne ich zumindest noch so aus meinen früheren Zeiten, dass das häufig immer etwas ist, was in den Begrifflichkeiten durcheinander gekommen ist.
Ja, also ein Ranking ist grundsätzlich erstmal nur eine Auflistung von 1 bis zu einer bestimmten Zahl. Also sprich, ganz oben sind die gut bewerteten Unternehmen und ganz unten eben die schlecht bewerteten Unternehmen. Aber es wird aber keine Aussage isoliert betrachtet über das einzelne Unternehmen getroffen, sondern relativ gesehen unter den einzelnen Unternehmen. Und ein Rating ist eine qualitative Aussage isoliert für das einzelne Unternehmen.
Herr Düschelmann, Sie hatten jetzt eben erwähnt, was es im Prinzip der Begriff Rating bedeutet, dass es dort auch ganz unterschiedliche Zielgruppen gibt, an die sich diese Ratings richten. Ich würde mal daraus schließen, wenn es unterschiedliche Zielgruppen gibt, gibt es auch ein Stück weit unterschiedliche Inhalte, die man dort bewertet, entsprechend der jeweiligen Zielgruppe. Wenn Sie uns vielleicht zunächst mal einen Überblick geben könnten, was gibt es denn insgesamt für Lebensversicherungsratings am Markt?
Grundsätzlich gibt es erst einmal das Bonitätsrating. Damit wird die Finanzstärke des Unternehmens bewertet. Das ist insbesondere für Investoren interessant, die in eine Aktiengesellschaft investieren wollen. Darüber hinaus wird in einem Unternehmensrating, was wir auch anbieten, neben der Finanzstärke auch der Kundenfokus in den Vordergrund gerückt. Sprich, wie geht das Unternehmen mit dem Kunden um? Wie ist die Kundenbeziehung? Wie wird die Attraktivität des Versicherungsunternehmens gegenüber dem Kunden sichergestellt?
Wenn Sie so nett wären und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal einordnen könnten, wie relevant ist der Lebensversicherungsbereich jetzt auch für unser Unternehmen, für die Assicurata? Sprich, eine ganz einfache Frage: Wie viele Unternehmen bewerten wir ganz aktuell?
Also die Lebensversicherungsbranche hat eine sehr hohe Bedeutung für Assicurata. Es sind zwar nicht alle Ratings veröffentlicht, aber mit dem Stand April 2023 haben wir 8 Lebensversicherer mit einem Unternehmensrating und 13 Lebensversicherer mit einem Bonitätsrating. Und damit ist ungefähr der Markt von 22% abgedeckt. Und die Noten sind dabei auch vielfältig. Wir haben Bewertungen von einem AA, sprich der zweithöchsten Bewertungsstufe, bis hin zu einem BBB+, das ist ungefähr eine mittlere Bewertungsstufe, also eine hohe Bandbreite an Noten. Und wir haben nicht nur konkrete Ratings, sondern auch weitere Bewertungen, die jetzt keine aufsichtlichen Ratings sind, sondern da geht es mehr um Spezialthemen. Beispielsweise prüfen wir auch die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch die Qualität des Fondsangebots in fondsgebundenen Rentenversicherungen. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Handelsblatt zusammen.
Wir wollen heute ja explizit über Ratings in der Lebensversicherung sprechen. Jetzt mal aus Kundensicht. Wieso sind Ratings eigentlich von so großer Bedeutung für den Endkunden?
Die hohe Bedeutung liegt in den langfristigen Zahlungsverpflichtungen, die die Lebensversicherer gegenüber ihren Kunden aufbringen müssen.
Heißt genau?
Also wenn wir das Beispiel der Altersvorsorge nehmen, haben wir beispielsweise einen Kunden, sagen wir, der ist 30 Jahre alt, der schließt heute einen Vertrag ab, bekommt aber seine Leistung erst in 30 bis 40 Jahren ausgezahlt. Sprich, der Kunde braucht Gewissheit über die finanzielle Stabilität des Unternehmens sowohl jetzt, aber auch in 30 bis 40 Jahren. Und wir sehen ja, wir haben sehr volatile Zeiten im Moment und Aussagen über ein Unternehmen in 30 bis 40 Jahren zu treffen, ist nicht ganz so einfach. Und da stellen sich einige Fragen in dem Zusammenhang. Zum Beispiel, wie wird das Kundengeld konkret eingesetzt? Der Kunde muss sich nämlich darauf verlassen können, seine garantierten Leistungen zum Rentenbeginn zu erhalten und kann der Versicherer auch zusätzliche Erträge generieren, weil die private Altersvorsorge ja insbesondere eine Ergänzung zur gesetzlichen Altersvorsorge zu sehen ist. Darüber hinaus stellen sich auch die Fragen der Sicherheitsmittel. Sind genug Sicherheitsmittel hinterlegt, damit das Versicherungsunternehmen auch vor unvorhersehbaren Ereignissen geschützt ist bzw. sich darauf entsprechend vorbereitet hat, oder auch mögliche Risiken, die in dem Geschäftsmodell auftreten können der Lebensversicherer, werden diese geprüft und ist das Unternehmen auf alle Eventualitäten vorbereitet. In dem Zusammenhang kann man beispielsweise auch die Zins- und Kapitalmarktentwicklung der letzten ein, zwei Jahre nennen, die doch sehr volatil war und sehr hohe Auswirkungen auf die Unternehmen hat. Und die Frage eben, sind die Versicherer auf diese Risiken vorbereitet gewesen? Und zusammenfassend kann man sagen, stellt sich die Frage, ist das Unternehmen jetzt stabil? Und zudem die Frage, handelt es richtig in Anführungsstrichen, um auch in Zukunft stabil zu sein?
Letztendlich hängt ja auch irgendwo die Altersvorsorge der Kundin oder des Kunden in diesem Thema. Von daher verstehe ich das mit der Langfristigkeit sehr gut. Jetzt hatten Sie eingangs mal zwei unterschiedliche Rating-Methoden beschrieben. Auf der einen Seite das klassische Bonitätsrating, auf der anderen Seite das Unternehmensrating, was ein Stück dann auch in die Richtung Kundenorientierung geht. Wenn Sie jetzt doch mal die Unterschiede ein Stück weit rausarbeiten könnten von diesen beiden Modellansätzen.
Die Hauptaspekte sind sehr ähnlich. Grundsätzlich wird die Finanzstärke bewertet. Beim Unternehmensrating haben wir zusätzlich den Kundenfokus drin, sprich, wie geht der Versicherer zwischen dem Vertragsabschluss bzw. der Beratung bis hin zum Leistungsbeginn mit dem Kunden um? Geht es hauptsächlich darum, etwas zu verkaufen, oder wird auch eine gute Kundenbeziehung in den ganzen 30 bis 40 Jahren beispielsweise gepflegt? Und in Bezug auf die Lebensversicherung gibt es natürlich einige Themen, die wir hier untersuchen, beispielsweise die Kostensituation in den Produkten, aber auch die Beratung. Das sind jetzt zwei konkrete Beispiele, die auch sehr brisant sind in der Branche und auch von der Aufsicht genauer untersucht werden. Und das sind natürlich dann eben auch Aspekte, die wir im Unternehmensrating konkret untersuchen.
Wahrscheinlich darf man dann auch beim Thema Lebensversicherung nicht immer nur an die Sparverträge denken im Kontext der Kundenorientierung, wo vermutlich jetzt nicht so häufig der Kundenkontakt vorhanden ist, sondern da geht es ja auch klassischerweise um Berufsunfähigkeitsprodukte, wo man unter Umständen dann schon mal andere Anlässe hat, wo es dann auch um andere Form von Leistungsprozesse geht, wo die Kundenorientierung dann auch eine andere Rolle spielt als bei ganz klassischen Altersvorsorgeverträgen. Das habe ich gut verstanden. Also die groben Unterschiede, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet. Wenn wir jetzt noch ein bisschen was tiefer einsteigen könnten in der konkreten Betrachtung von Unternehmensrating und Bonitätsrating, was jetzt eigentlich auch so die einzelnen Teilqualitäten anbetrifft. Also was sind denn so die konkreten Prüfpunkte, die man sich dort anschaut?
Grundsätzlich betrachten wir die Sicherheitslage, die Erfolgssituation und auch das generelle Wachstum des Versicherungsunternehmens. Das ist auch ähnlich wie auch in den anderen Sparten, beispielsweise Krankenversicherung oder Schadenversicherung. Bonitätsrating haben wir zudem die Betrachtung der Rahmenbedingungen des Versicherungsunternehmens, sprich der Einfluss von exogenen Faktoren oder Faktoren, auf die das Versicherungsunternehmen keinen Einfluss hat. Wie weit spielen die dann eine Rolle in der Finanzstärke des Versicherungsunternehmens? Und eben beim Unternehmensrating noch zusätzlich die Kundenorientierung, die eine einzelne Teilqualität darstellt. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang zu sagen, dass die Sicherheitslage in beiden Modellen eine sehr hohe Bedeutung hat, im Gegensatz zu den anderen Sparten, da eben die langfristigen Verpflichtungen eben eine hohe Bedeutung haben.
Und wenn wir jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen, beispielsweise auf die Ebene der einzelnen Kennzahlen, also die hohe Relevanz der Sicherheitslage, denke ich, ist nachvollziehbar. Eben das hatten wir ja gehabt aufgrund der Langfristigkeit der Verträge. Aber wenn wir jetzt mal dahin schauen, was sich der einzelne Analyst oder die einzelne Analystin, Sie im Einzelfall, wenn Sie konkret im Rating unterwegs sind, dann an Kennzahlen anschauen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wenn wir am Beispiel der Sicherheitslage bleiben, da haben wir dort zwei Seiten, die wir konkret betrachten. Auf der einen Seite haben wir die handelsbilanzielle Sicherheitsmittelausstattung, sprich wir haben HGB-Blick und schauen uns an, wie ist konkret die eigene Kapitalausstattung des Lebensversicherungsunternehmens, aber auch zusätzliche Sicherheitsmittel, wie beispielsweise die freien Teile der Rückstellung für Beitragsrückerstattung, sprich der AFB, fallen dort ein. Und also sprich im Gesamtkontext alle Sicherheitsmittel, die dem Lebensversicherer zur Verfügung stehen, betrachten wir dort. Auf der anderen Seite haben wir eine Betrachtung von Solvency II, sprich der aufsichtlichen Solvabilität des Lebensversicherungsunternehmens. Dort betrachten wir eben die sogenannten SCR-Quoten. Dort gibt es unterschiedliche Quoten, einmal mit den sogenannten Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen. Das sind die aufsichtlichen Quoten, aber es gibt auch Quoten ohne eben diese Maßnahmen, die dem Lebensversicherer zur Verfügung stehen. Diese fließen dann auch als Kennzahlen in die Bewertung mit rein. Zu guter Letzt betrachten wir auch das Risikomanagement, das einen großen Einfluss eben auf die Sicherheitslage des Unternehmens hat. Und vielleicht einmal ganz interessant beim Thema Solvenzlage, Solvency II. Wir hatten ja einige Jahre sehr niedrige Zinsen bei den Lebensversicherern und es hatte sich insbesondere auf die Solvenzlage der Lebensversicherer ausgewirkt, die doch sehr kritisch war bei vielen der Unternehmen. Deswegen waren auch einige Unternehmen von der BaFin unter näherer Aufsicht. Und seit letztem Jahr haben wir ja doch einen sehr starken Zinsanstieg, eine Zinswende muss man ja sogar sagen, wodurch die Lage auf Solvenzseite deutlich entspannter ist. Wir aber aus mehreren Gründen jetzt einen Blick auf Seite der HGB etwas verstärkt haben.
Gerne noch etwas konkreter erläutern. Es hat vermutlich ein bisschen was auch mit den Reserven in der Kapitalanlage zu tun, oder?
Genau, also die Reserven aus den Kapitalanlagen sind eigentlich jetzt ein großes Thema in der Branche. Vielleicht einmal für die Zuschauer, die nicht wissen, was genau Reserven und Kapitalanlage bedeutet. Wir haben zum einen natürlich die Buchwerte der Kapitalanlage in den Büchern, aber auch die Marktwerte. Und in den letzten Jahren sind durch die niedrigen Zinsen die Marktwerte deutlich über die Buchwerte der Kapitalanlagen gestiegen. Sprich, wir haben eine Differenz, eine positive Differenz, die sogenannten stillen Reserven, die sowohl die Sicherheitsmittel in gewisser Weise gestärkt und erweitert haben, aber auch bei der Erfolgsseite geholfen haben. Jetzt durch den Zinsanstieg haben wir eigentlich komplett unterschiedliche Situationen. Die Marktwerte sind deutlich zurückgegangen. Jetzt haben wir keine stillen Reserven mehr, sondern stillen Lasten, die dann doch einen gewissen Druck auf HGB-Seite verursachen, weswegen wir eben entsprechenden Blick verstärkt auf die Handelsbilanz richten.
Wie schaut man eigentlich genau als Analystin oder als Analyst auf das Thema Kapitalanlage? Jetzt nur rein von der Renditeseite jetzt zu kommen, wäre wahrscheinlich ein wenig zu profan. Geht ja auch so ein bisschen was das Stichwort aktiv-passiv-Matching vermutlich auch darum zu sagen, wie ist das Versicherungsunternehmen eigentlich grundsätzlich aufgestellt, oder?
Also die Kapitalanlage schauen wir uns erst einmal der Teilqualität der Erfolgslage an, die auch sehr hoch bewertet oder gewichtet ist im Modell. Und dort betrachten wir unterschiedliche Kennzahlen, aber nicht nur Kennzahlen aus der Kapitalanlage, sondern auch die Kapitalanlageausrichtung und Steuerung des Versicherungsunternehmens. Und da gibt es auch große Unterschiede, weil natürlich die Ausrichtung der Kapitalanlage und die Steuerung abhängig ist vom Geschäftsmodell. Außerdem müssen eben Erträge generiert werden. Da gibt es auch in unterschiedlicher Sicht, also sprich, es gibt ordentliche Erträge, aber auch außerordentliche Erträge, um eben auch die Verpflichtungen, die das Lebensversicherungsunternehmen hat, erfüllen zu können.
Sind jetzt schon ein paar Jährchen bei uns, auch jetzt mal aus der praktischen Erfahrung heraus. Unterscheiden sich die Geschäftsmodelle der Lebensversicherer so eklatant voneinander, dass man das in dem Kontext da jetzt so große Unterschiede entstehen?
Ja, in der Tat. Also da gibt es schon, ich nenne mal zwei große Blöcke. Es gibt die klassischen Lebensversicherer, das sind diese jahrzehntelange bestehenden Lebensversicherer, die früher viel klassisches Altersvorsorge- und Kapitallebengeschäft geschrieben haben. Dort ist die Kapitalanlage sehr wichtig, weil eben sehr hohe und langfristige Verpflichtungen gegeben sind auf der Passivseite, die Lebensversicherer entsprechen muss. Die Aktivseite, sprich die Kapitalanlage, ausgerichtet werden. Diese Kapitalanlage haben oftmals lange Laufzeiten, dort sind die Erträge sehr wichtig und eben auch viel Zinsgeschäft mit wenig Risiko, weil natürlich wenig Risiko gegeben sein muss auf der Aktivseite, um eben die Verpflichtungen auf der Passivseite erfüllen zu können. Auf der anderen Seite haben wir diese Risikoversicherer, eben Risikolebenversicherer beispielsweise oder BU, Berufsunfähigkeitsversicherer. Bei diesen Versicherern ist die Kapitalanlage etwas weniger relevant, da eben weniger Verpflichtungen, vor allem auch weniger Zinsverpflichtungen gegeben sind. Und die Erträge dort werden eher aus der Kalkulation der Produkte erwirtschaftet. Und das ist auch ein Punkt, den wir unseren Ratings vorneweg abfragen, eben die Aufteilung des Geschäftsmodells, wie viel wird eben im Risikogeschäft geschrieben, wie viel wird eher im Altersvorsorgegeschäft geschrieben. Und anhand dieser Aufteilung kann es auch eine Gewichtsverschiebung im Modell geben.
Okay, das heißt, Sie legen vorab ein wenig den Fokus fest, den Sie dann in dem konkreten Rating einnehmen, abhängig davon, wie das Geschäftsmodell aussieht. Und dann nehmen Sie auch ja, andere Ertragsquellen unter die Lupe. Sie hatten es gerade schon mal gesagt, Ertragsquellen, die dann eher so aus der versicherungstechnischen Seite herauskommen, wenn wir auch den Punkt nochmal vertiefen könnten.
Wir haben natürlich die Kapitalanlageerträge und Steuerung, die für die meisten Lebensversicherer eben der Hauptfokus ist, aber auch andere Erfolgsquellen, aus denen Erträge generiert werden können. Das sind eben die Erträge aus der Kalkulation der Produkte. Da haben wir Risikoergebnisse, die generiert werden können, Risikoerträge, aber auch aus den Kosten können vergleichsweise hohe Erträge generiert werden, wenn der Versicherer beispielsweise recht günstig aufgestellt ist. Und das kann eben entsprechend noch als zusätzliche Erfolgsquelle genutzt werden. Und insgesamt aus diesen ganzen Erträgen wird dann einfach ausgedrückt ein Rohüberschuss erzielt. Und diesen betrachten wir natürlich zusätzlich ebenfalls. Und im Unternehmensrating, da wir da einen kundenzentrierteren Blick haben, wird auch geschaut, wie weit der Rohüberschuss oder inwiefern auch überhaupt etwas an den Kunden ausgeschüttet wird und wie viel da überhaupt beim Kunden ankommt an Rohüberschuss. Das war früher insbesondere über die Überschussbeteiligung der Fall. Die ist aber in den letzten Jahren vermehrt in den Hintergrund gerückt, weil die Zinsen am Markt eben niedrig waren und die Lebensversicherer weniger Erträge generieren konnten.
Und kann man es jetzt grob umreißen, wie es eigentlich gegenwärtig um die Erfolgslage der Lebensversicherungsunternehmen so gestellt ist?
Also man muss festhalten, dass die niedrigen Zinsen der letzten Jahre sowohl die Ertrags-, aber auch die Verpflichtungsseite der Lebensversicherer doch sehr stark belastet haben. Es gab, wie gesagt, weniger Erträge aus den zinslastigen Kapitalanlagen, dadurch weniger Rohüberschuss und entsprechend auch weniger Überschussbeteiligung, die an den Kunden ausgezahlt werden konnte. Neben diesen niedrigeren Erträgen gab es zudem auch die Zinszusatzreserve, die belastend gewirkt hat. Einfach ausgedrückt, die Zinszusatzreserve als zusätzliche Rückstellung für die Zeiten, wo die Verpflichtungen, vor allem die Zinsverpflichtungen, deutlich höher sind als die Marktzinsen, die man generieren kann. Also diese Differenz wird einfach ausgedrückt zusätzlich rückgestellt und hat eben die Lebensversicherer doch sehr stark belastet. Und wir sehen, es gibt sehr viele Zinseinflüsse, die in den letzten Jahren gewirkt haben, in den letzten Jahren vor allem negativ. Dennoch kann man sagen, dass die Überschussbeteiligung in diesem Jahr sich leicht erhöht hat. Das haben wir anhand unserer Überschuss- und Garantiestudie zu Beginn des Jahres feststellen können.
Jetzt waren wir viel unterwegs, was das Thema Kapitalanlage, Erfolg anbetrifft. Ich glaube, die Abgrenzung zwischen Bonitätsrating und kundenorientiertem Rating, Unternehmensrating, ist da auch deutlich geworden. Aber was schauen Sie sich sonst noch an? Es gibt ja noch weitere Teilqualitäten.
Zu guter Letzt betrachten wir natürlich auch das Wachstum der Unternehmen. Dies hat aber in beiden Modellen eher das niedrigste Gewicht und es liegt auch einfach daran, dass die Unternehmen prinzipiell nicht wachsen müssen, dadurch, dass man eben kontinuierlich aus den bestehenden Verträgen Geld generieren kann. Dennoch hat man natürlich die Situation bei Lebensversicherern, dass die Verträge irgendwann auslaufen. Und auch im versicherungstechnischen Kontext sind große Bestände eben für die einzelnen Kollektive sehr wichtig. Aus diesem Grund betrachten wir da in dem Wachstumsteilqualität nicht nur das Neugeschäft, sondern auch die Bestandsentwicklung der Lebensversicherungsbestände. Aber auch aus Kundensicht, jetzt im Unternehmensrating, wie viele Verträge werden jetzt beispielsweise storniert? Dadurch kann man natürlich auch eine Aussage über die Attraktivität des Versicherungsunternehmens gegenüber dem Kunden treffen. Und aus Bonitätssicht entspricht natürlich, ob kontinuierlich Gelder fließen von den Kunden zum Unternehmen.
Ich finde, jetzt haben wir uns sehr intensiv über das Ratingmodell ausgetauscht, was die Analystinnen und Analysten der Assekurata sich dort im Einzelnen anschauen. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Modell habe ich verstanden. Wie häufig ergibt sich eigentlich die Notwendigkeit, so ein Modell auch mal anzupassen? Oder ist das so ein starres Konstrukt, dass es über Jahre hält?
Also die Verfahren werden natürlich stetig und kontinuierlich weiterentwickelt. Grundsätzlich das Grundgerüst bleibt bestehen und oftmals werden eher nur einzelne Kriterien ausgewechselt. Beispielsweise hatten wir die Gewinnbeteiligung als isolierten Betrachtungspunkt noch in unserem Unternehmensrating früher drin. Aber aufgrund der niedrigen Zinsen hat dieser Betrachtungspunkt an Bedeutung verloren, weswegen dieser nicht mehr explizit betrachtet wird. Aber gerade jetzt sind wir auch im Austausch und in der Prüfung über eine mögliche Modelländerung, da wir aufgrund des Zinsanstieges doch eine neue Wiese vor uns wiederfinden. Also die Lage hat sich doch deutlich geändert. Es stellt sich die Frage, wie die Lebensversicherer mit den stillen Lasten umgehen, insbesondere auf Sicherheits-, aber auch auf der Erfolgsseite. Zudem haben wir auf ZZR-Seite nicht mehr die Zuflüsse, die geleistet werden müssen, sondern jetzt auch die ersten Rückflüsse, die einen deutlichen Einfluss auf die Erfolgsaussicht und Erfolgslage der Lebensversicherer hat. Aber auch kosmetischere Aspekte betrachten wir natürlich kontinuierlich, inwieweit wir beispielsweise einzelne Kennzahlen auf Einjahressicht betrachten wollen oder auf Fünfjahressicht. Am Beispiel der Storno-Betrachtung kann man natürlich sagen, dass jetzt aufgrund der schwereren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen es eine höhere Volatilität geben kann und es mehr Sinn macht, eben die Storno-Betrachtung auf 5 Jahre auszurichten, um eben eine bessere Aussage und eine repräsentativere Aussage über die Storno-Situation des Unternehmens treffen zu können. Es wird natürlich jetzt ein neues Modell geben, die dann entsprechend auch die jetzigen Gegebenheiten besser berücksichtigen wird. Und ich kann sagen, die Kunden und die Versicherer können sehr gespannt darauf blicken.
Jetzt muss ich doch noch einmal nachhaken, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob ich auf der einen Seite eine Kennzahl auswechsle oder sie neu definiere, beispielsweise von einer einjährigen Betrachtung auf eine 5-jährige Betrachtung gehe. Wenn wir über ein sich veränderndes Marktumfeld sprechen, würde mir aber auch das Thema der Benchmark, wir haben ja sehr viel über Kennzahlen auch gesprochen, eine Benchmark müsste doch eigentlich regelmäßig angepasst werden, oder?
Die Benchmark passen wir natürlich jährlich an, weil natürlich sich die Kennzahlen jährlich ändern. Da haben wir auch zwei unterschiedliche Zeitpunkte, an denen wir das machen. Einmal zu Beginn des Jahres, wenn schon die ersten Informationen von den Lebensversicherern veröffentlicht worden sind, die einzelnen Geschäftsberichte zum Teil auch schon veröffentlicht worden sind. Und im Laufe des Jahres noch zum zweiten Mal, weil beispielsweise auch die Mindestzuführungsverordnung erst im September, Oktober veröffentlicht wird und wir erst dann quasi alle Daten vom Lebensversicherer zum vorherigen Geschäftsjahr zur Verfügung haben.
Dann war das aber jetzt auch wirklich meine letzte Frage. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an Sie, Herr Düschelmann, für die vielen Antworten auf die vielen Fragen.
Vielen Dank.
Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Hoffe, wir konnten Ihnen das Rating-Modell / die Rating-Modelle der Assicurata ein wenig näher bringen und auch das Thema Rating etwas verständlicher aufbereiten. Ich freue mich auf das nächste Mal, wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.